Hallo und herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen zu unserer neuesten Episode des GFL-Podcasts. Ganz herzliches Hallo natürlich auch an meinen kongenialen Partner Christian. Hi.
Hi Felix, hallo Zuhörer.
Wie geht's, wie steht's bei dir?
Ach ja, ich bin ein bisschen verkatert. Ich versuche zwar in der Regel wegen dem Podcast halt samstags nicht unbedingt großartig was zu unternehmen, aber das hat sich jetzt gestern doch etwas, es ist spontan ein wenig ausgeufert und darunter leide ich jetzt heute ein bisschen. Ich glaube, meine Stimme hört sich auch ein bisschen beschlagen an, aber ich versuche das Ganze so professionell wie möglich zu Ende zu bringen.
Hast du über den Frust getrunken, dass heute immer noch kein Football kommt?
Nein, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, dass ich relativ optimistisch bin. So frei nach dem Football, nach dem Motto, genau, Mischung aus Motto und Football. Frei nach dem Motto, Winter is coming, Football is coming. Wir sind ja jetzt wirklich nah dran. Game of Thrones fängt auch wieder an. Semesterferien stehen vor der Tür. Tendenziell bin ich eigentlich frohen Mutes.
Okay. Gut. Ja, wir bewegen uns ja auch mit großen Schritten schon auf die, wenn man so will, ersten Preseason-Spiele hin. Die ersten Teams haben jetzt auch an dem Wochenende schon die jeweiligen Training-Camps eröffnet.
Genau.
Was dann auch wieder dazu führt, dass wir auch wieder deutlich mehr News reinbekommen, über die es sich dann auch zu sprechen lohnt.
Das stimmt, ja.
Und genauso werden wir heute auch mal wieder starten, denn so seid ihr es ja auch gewohnt und wir auch. Wir sprechen über die aktuellen Themen, die wichtig sind aus der Liga. Und genau, im zweiten Teil werden wir heute mal, da wir keine Division mehr haben, das haben wir schon abgeschlossen, dieses Projekt, werden wir heute mal ein ganz offenes und recht ungeplantes Segment haben. Denn vielleicht so zur Erklärung, Christian und ich sind ja neben den Episoden des Podcasts hier auch ständig im Kontakt und sprechen über viele Themen. Und häufig ist es einfach so, dass wir uns über ein Thema schreiben und irgendwann reichen dann Zeilen, Wörter bei Messenger nicht mehr aus. Und dann switchen wir um aufs Telefon und besprechen, debattieren dann das eine oder andere Thema. Und das kann dann schon mal ganz schön lange werden.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir hatten es ja jetzt am letzten Donnerstag gehabt. Ne? Da haben wir im Prinzip, ich weiß gar nicht, irgendwas Organisatorisches, glaube ich, kurz besprochen. Da hast du gefragt, ja, eben kurz telefonieren. Ich so, ja klar, okay. Und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Das war irgendwie um 7:45 und auf einmal war es 11 Uhr. Ja. Und man verbringt die Zeit einfach mit Football quatschen. Und dann kam uns ja irgendwie die Idee, dass wir dann einfach mal denken, okay, dann lass uns das auch einfach mal während des Podcasts machen. Da kommt sicherlich immer so ein bisschen was Interessantes bei rum. Wenn wir einfach mal so frei quasi, frei Schnauze reden, wenn man so will.
Genau, und im Grunde genommen ist ja auch so, unsere aus einem dieser unzähligen Telefonate ist ja auch unsere Podcast-Idee hier entstanden, dass wir gesagt haben, lass das doch mal teilen. Und wir können ja auch sagen, vielleicht mal an der Stelle, dass wir damit ja halt auch schon unsere Bestätigung gefunden haben, so ein bisschen Erfolg gefeiert haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 250 Follower-Marke geknackt.
Genau, ja.
So eine gewisse Anzahl an Stammhörern auch gefunden und merken einfach, dass es funktioniert. Mhm. Und deswegen ziehen wir quasi heute ein ganz originelles Thema, beziehungsweise ein Thema, was uns quasi zum Podcast überhaupt geführt hat, mal an und sprechen dann im zweiten Teil über das ein oder andere Thema. Wie gesagt, das ist relativ ungeplant und für uns auch komplett neu so.
Das stimmt. Jetzt, wo wir gerade dabei sind, müssen wir natürlich auch den obligatorischen Podcaster-Spruch bringen. Ne? Folgt uns bei Twitter, @gfa_pod. Folgt uns bei Facebook, facebook.com/gfapod zusammengeschrieben. Dann haben wir noch den Blog mit gfapod.blog. Und, haben wir noch was? Noch so ein paar verschiedene Seiten irgendwie.
Ich glaub, Soundcloud.
Ja, Soundcloud sowieso natürlich oder irgendwie podcaster.de. Je nachdem, wie ihr uns hört, wie ihr uns findet, könnt ihr natürlich auch liebend gerne irgendwelche Bewertungen uns geben. Das ist immer sehr positiv für uns oder uns auch einfach anschreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man verbessern könnte, was ihr blöd findet oder wenn ihr auch vielleicht einfach nur mal Hi sagen wollt. Könnt ihr das gerne tun.
Definitiv. Dann lass uns doch direkt mal in die Neuigkeiten, die Themen der Woche springen. Wir hatten im Grunde genommen so ein paar Sachen uns vorher auch schon notiert, über die wir gerne sprechen wollen, die wir euch nochmal als News bzw. Hintergrundinfos mitgeben wollen. Eine Sache ist die, die momentan wahrscheinlich die prominenteste Nachricht ist, ist immer noch die Zeke Elliott Story. Mhm. Es ist immer noch keine Sperre raus, aber es wird alles immer wahrscheinlicher, so kann man es lesen.
Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Am Freitag kam, glaube ich, der Schluss so von so einem Beratungskomitee innerhalb der NFL, die die ganze Sache so ein bisschen untersucht hat. Und die haben weder eine Empfehlung gegeben für eine Sperre, denn auch gegen eine Sperre. Also die haben sich quasi neutral geäußert. Das war für mich auch so ein bisschen neu. Also von diesem Komitee wusste ich vorher, also beziehungsweise ich habe das bis jetzt noch nicht mitbekommen. Aber es sieht schon so aus, als ob die NFL eine Sperre verhängen wird müssen. Das habe ich heute, kam auch noch ein Statement raus von der Frau, die quasi diese Anschuldigung damals öffentlich gemacht hat, so eine damalige, ja, weiß nicht, ob das eine Freundin war, wie das Konzept da war. Sie hat im Prinzip auch mehr oder weniger nur gesagt, so, hey, ich bin froh, dass ich jetzt nach einem Jahr den Mut gefunden habe, wieder eine starke Frau quasi zu sein und meine Stimme so ein bisschen zurückbekommen habe und dass es mir jetzt auch wieder gut geht, so tendenziell. Und daraus könnte man so ein bisschen ableiten, wenn die NFL jetzt nicht mit einer Sperre um die Ecke kommt für Zeke Elliott, dass sie dann quasi ihre Seite der Geschichte nochmal so an die Öffentlichkeit bringt und das wirklich auch durchaus ein extremes PR-Debakel für die NFL bedeuten kann. Hm. So, dass man eigentlich mittlerweile schon davon ausgehen kann, dass eine Sperre kommen wird für sie, glaube ich.
Ja, also die Cowboys selber richten sich auch schon so ein bisschen drauf ein. Ja. Ronnie Hillman, vormals Running Back der Denver Broncos, und auch Danah Shoelace Robinson von ehemals Jacksonville Jaguars, wurden schon eingeladen jetzt zum Training Camp, um sich da mal zu beweisen, um da, falls es dann doch die Sperre gibt für Elliott, so ein Backup zu haben für Darren McFadden.
Mhm, genau. Ja, ich meine, wir hatten das ja auch schon angesprochen, gerade der Auftakt von Dallas ist nicht der einfachste. Und auch wir haben ja schon, beziehungsweise ich habe, glaube ich, die Cowboys vorgestellt und prognostiziert, dass es eine schwere Saison wird für die und da darf man einfach kein Spiel liegen lassen.
Vor allen Dingen nicht gegen die Giants, die wahrscheinlich diese Division dominieren werden dieses Jahr, gehe ich mal von aus.
Und es wird sehr spannend, es ist wirklich mit einer der spannendsten Divisions.
Ja. Also das könnte sein, dass jetzt, wie gesagt, in den nächsten Tagen dann da die Sperre rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine ja sehr, sehr interessante Story, wie sich das da entwickelt. Vor allen Dingen auch, wie die Liga da jetzt handelt.
Frei nach dem Hashtag No More, ne?
Ja, hoffentlich mal. Aber um da jetzt aus dieser Sparte so ein bisschen rauszukommen und wieder so ein bisschen in das Finanzielle zu gehen, da hatten wir auch die letzten Podcast-Episoden immer wieder darüber gesprochen, die Franchise-Tags. Da gibt es eigentlich auch noch so ein paar Sachen zu sagen.
Genau, ja, die Deadline war ja am Montag, am 17., wo dann quasi Teams mit ihren gefranchise-tagten Spielern langfristige Verträge unterzeichnen können. Und da ist nichts passiert. Da gab es ja also zwei besondere Fälle, einmal mit Le'Veon Bell und mit Kirk Cousins oder auch Kurt Cousins, Kurt, je nachdem. da ist halt nichts passiert. Zwei komplett andere Situationen, also Le'Veon Bell mit den Pittsburgh Steelers, der wird da wohl bleiben, denke ich. Also ich glaube, dass die auf lange Sicht, vielleicht taggen sie ihn dann im nächsten Jahr nochmal oder die kriegen das dann in der nächsten Offseason hin, noch einen Vertrag zu konstruieren. Aber Le'Veon Bell hat sich halt zum Ziel gemacht, nicht als Running Back quasi einen Vertrag zu bekommen, sondern so als der alte Wildcard. Spieler positionsmäßig, weil er halt auch so viele Bälle selber fängt. Und er hat sich gesagt, okay, das ist unfair, wenn ich selber auch als Passempfänger so aktiv bin. Ich glaube, er hatte auch die zweitmeisten Receptions im gesamten Team, ne? Nach Antonio Brown. Das versucht er halt durchzuboxen und dann natürlich auch deutlich mehr Geld zu verdienen, weil Receiver natürlich mehr Geld verdienen als Running Backs heutzutage in der NFL. Und das wird sicherlich interessant sein, zu beobachten, ob er das schafft und was dann die Steelers dann machen.
Ja, definitiv. Bei Kirk Cousins ist es, wie du schon angesprochen hast, eine ganz anders gelagerte Sache. Da ist ja wirklich im Grunde genommen das Tischtuch schon lange Zeit komplett zerrissen. Jetzt kam jetzt diese Woche, als dann die Deadline abgelaufen ist, auch viele Gerüchte hoch, dass er vielleicht jetzt noch irgendwie getradet wird, was ich eher nicht glaube. Mhm. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man jetzt so kurz vor Training Camp Start mal eben den Quarterback wechselt. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es dann auch ein bisschen persönlich wurde, das Ganze, beziehungsweise das heißt ein bisschen, es wurde sehr persönlich, und zwar haben die Redskins selber dann öffentlich versucht, ihren Standpunkt klar zu machen, indem sie gesagt haben, wir haben Kirk alles geboten, er hätte einer der bestbezahlten Spieler überhaupt werden können, aber er und sein Agent sind einfach nicht auf uns zugekommen, also wir können uns nichts vorwerfen.
Ja, das war eine absolute Mistaktion. Also zum einen muss man auch sagen, die Redskins sind in einer sehr schwierigen Position. Also sie haben ja auch natürlich auch immer die eigene Fanbase im Hinterkopf und wollen natürlich sich mit denen auch nicht total verscherzen. Haben halt deswegen diese Informationen rausgegeben an die Presse und haben halt gesagt, dass die, ich glaube, Kirk Cousins dann 53 Millionen in den ersten zwei Jahren an Garantien geboten haben, die er so oder so bekommt, ne? Also zum einen durch das Franchise-Tag, kriegt er in diesem Jahr 24 Millionen, und wenn er dann im nächsten Jahr nochmal getaggt werden würde, dann würde er halt so oder so auf diese 53 Millionen kommen. Das heißt, es war irgendwie kein besonders gutes Angebot von den Redskins, das war einfach das, was so oder so hätte bezahlt werden müssen. Und das dann so mit einer Pressemitteilung so zu formulieren, als ob dann Kirk Cousins quasi ein gieriger Spieler ist, das habe ich halt echt als Unding empfunden. Und
vor allen Dingen, wie du es vorhin schon angesprochen hast, wenn dann die sozusagen die Entscheider im Team auf der Pressekonferenz, ich glaube, 14 Mal seinen Namen falsch sagen und immer Kurt sagen anstatt Kurt, zeugt irgendwie davon, dass die entweder, weiß ich nicht, also gar nicht wissen, was sie tun, oder
Ich bin da auch ein bisschen verwundert, ich weiß auch nicht. Also okay, Kurt und Kirk sind Namen, die klingen auch noch einigermaßen ähnlich. Gut, das kann man wohl sagen. Aber als General Manager muss man das doch wissen, dass der.
Vor allen Dingen, da irgendjemand müsste ihm vielleicht mal zwischendurch gesagt haben, ey, hier, sorry, pass mal auf, du sagst den ganzen falschen Namen.
Und am Ende wurde es dann, glaube ich, legitimiert, von seinem Akzent her würde das so klingen. Aber in Wirklichkeit hätte er Kirk gesagt, aber es hätte sich halt wie Kurt angehört, so. Ja.
Interessant, auf jeden Fall, was da passiert. Cousins selber hat dann auch noch mal in einem Interview gesagt, dass er von Anfang an immer damit gerechnet hat und das auch sein Ziel ist, zu bleiben bei Washington. Er hat es damit begründet, dass eben viele der großen Franchise-Quarterbacks eben meistens nur für ein einziges Team gespielt haben, meist das Team, das sie gedraftet hat. Und eigentlich ist das auch sein Ziel. Aber wir können, glaube ich, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht bei Washington weitergehen wird, ist meine.
Ja, also im Moment sieht es so aus. Natürlich, das ist dieses typische Ding. Jeder Spieler sagt, ich möchte bei dem Team bleiben. Das sind diese klassischen eintrainierten von Medienberatern, eintrainierten, eingeimpften Antworten, die jeder Spieler und jeder Offizielle irgendwie immer gibt. Da sollte man jetzt nicht so viel dem beimessen. Aber unmöglich ist es natürlich nicht.
Um dann weiterzugehen zum nächsten General Manager, der sich nicht selber lächerlich gemacht hat, sondern rausgeschmissen wurde. Und zwar der GM der Panthers musste seinen Posten räumen. Überraschend, was den Zeitpunkt angeht, aber nicht unbedingt, was so seine letzten Jahre angeht, was er da an Arbeit geleistet hat, finde ich.
Also das war wirklich sehr merkwürdig, ne? Also Dave Gettleman wurde halt rausgeschmissen. Ich glaube, er war jetzt 4 Jahre bei den Panthers und hat ja mit dem Team auch durchaus Erfolg gehabt, ne? Also erstmal hat er eine unheimlich schwierige Situation vererbt bekommen von seinem damaligen Vorläufer Marty Herney, der interessanterweise jetzt wieder angestellt wurde als Übergangs-General Manager. Die hatten ja ein absolutes Cap-Problem gehabt damals und wussten überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist, und er hat das relativ gut gelöst. Ich glaube, in der Zeit haben sie auch ein deutlich positives Win-Loss-Verhältnis gehabt. Ich meine, irgendwie was von 40 zu 23 gelesen zu haben, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Schon sehr komisches Firewing, was ein bisschen auch, glaube ich, darauf zurückzuführen ist, dass er halt sehr hart mit diesen Fanlieblingen umgegangen ist, mit den neuen Verträgen, was die betraf, ne? Also ich glaube, Greg Olsen, mit dem wollte er nicht jetzt unbedingt auf alle Fälle irgendwie dem nochmal einen neuen Vertrag geben und so. Und das ist dann, glaube ich, dem Besitzer so ein bisschen quer gegangen.
Ja, ich glaube einfach auch, die Vergangenheit spielt da einfach eine große Rolle. Klar, er hat da einen guten Job gemacht, hat das Team quasi aus so ein bisschen aus dem Niemandsland wieder auf die nationale Ebene geholt, was so auch die Aufmerksamkeit angeht und der Erfolg natürlich mit dem Erreichen des Super Bowls. Aber viel schwieriger ist ja, oder was heißt viel schwieriger, aber in meinen Augen genauso schwierig ist eben auch dann so ein starkes Team zusammenzuhalten. Beziehungsweise es zu schaffen, das über einen längeren Zeitraum zu halten. Und da war es natürlich so, dass angefangen mit Steve Smith, da gab es eben extreme Probleme. Dann Norman, der er eigentlich auch bei den Panthers bleiben wollte und dann ihm eben auch das angeboten wurde erst und dann wieder zurückgenommen wurde.
Ja, das war sehr merkwürdig.
Das waren eben schon Sachen, wo man dann gesagt hat, okay, das war jetzt nicht einfach nur, ich will Geld sparen, sondern da muss auch irgendwie, persönlich was passiert sein. Vor allen Dingen, weil einfach das Team so doll geschwächt wurde dann danach. Mhm. Und ich meine, die letzte Saison ist natürlich ein Spiegelbild davon.
Ja, also schon verrückt. Also ich habe auch ich habe es mir leider nicht notiert. Ich habe es gerade noch eben schnell gesucht, aber nicht mehr gefunden. Es gab bei Twitter, hat jemand so ein schönes, eine Ausstellung gemacht, und zwar, dass in den letzten 3 oder 4 Jahren, glaube ich, 3 General Manager nach Februar gefeuert wurden, also März, April, Mai oder so, glaube ich, und in diesem Jahr alleine 3 Stück, oder war das dann nach Mai? Ja, nach Mai müsste das dann gewesen sein. Also Man sieht, dass in diesem Jahr das Rausschmeißen von General Manager nach Mai 3-mal und in den letzten 4 Jahren gab es überhaupt so viele Rausschmisse zu dieser Jahreszeit quasi. Also das ist schon etwas außergewöhnlich, was wir da irgendwie im Moment erleben.
Ja, also ich kann es auch nicht. Also es ist halt einfach auch die Zeit, in der wenn ich mit dem GM unzufrieden bin, dann lasse ich ihn ja nicht erst draften, die Free Agency sozusagen handeln, um ihn dann nach auszuschmeißen, weil die Phase davor ist eben das Prägende, was das Teambuilding angeht, neue Spieler zu holen, Spieler zu draften. Und wenn das abgeschlossen ist, ihn dann rauszuschmeißen, ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig, finde ich, vom Zeitpunkt her.
Ja, der Zeitpunkt ist ungewöhnlich, wobei ich mir jetzt auch tendenziell nicht so sicher bin, ob das für das Team ein schlechter Zeitpunkt ist, weil im Prinzip ein General Manager, das Team ist mehr oder weniger zusammen. Gut, jetzt gibt's halt die Trainingscamps, da muss man den Kader evaluieren und gucken, welche Spieler, welche undrafted Rookie Free Agents zum Beispiel können überzeugen, mit wem kann man da was anfangen. Das sind natürlich auch nicht unwichtige Dinge, aber tendenziell ist der Zeitpunkt nicht der schlechteste jetzt, obwohl es sehr ungewöhnlich ist zu dieser Jahreszeit. Also irgendwie, ich bin da ein bisschen zwiegespalten.
Ja, also wie gesagt, ich stecke auch nicht drin. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, ungewöhnlich in dieser Offseason, wie viele GMs ihren Posten räumen mussten. Um jetzt mal zum nächsten Punkt zu kommen, was wir ja auch schon vor ein paar Wochen angesprochen haben, sobald Training Camp losgeht, kommen auch die ersten großen Verletzungs-News. Die Chargers, Los Angeles Chargers, ja. Haben ja in der ersten Runde ganz vielversprechenden Wide Receiver mit Mike Williams gedraftet. Da steht jetzt im Raum, ob er eine Season-Ending Back Surgery braucht, also eine Operation am Rücken, die seine Saison schon, bevor er auch nur einen Pass gefangen hat, beenden würde. Wäre extrem bitter für die Chargers, die jetzt nicht unbedingt vom Glück verfolgt sind.
Überhaupt nicht.
Keenan Allen ist jetzt wieder fit und da hat man wirklich gedacht, mit Mike Williams, das könnte was werden. Und naja, mal schauen. Wir bleiben dran, aber es sieht nicht gut aus.
Ja, auch da habe ich wieder, blöderweise mir nicht notiert, aber einen lustigen Twitter-Fakt. In den letzten 3 oder 4 Jahren hatten die Chargers immer so viel Verletzungspech, dass sie immer unter den schlechtesten 26, also hinter Platz 26 waren, was halt Verletzungen in ihrem Team anging und die Snaps, die Spieler quasi verloren haben. Die das Team verloren. Also wenn man über so einen langen Zeitraum so viel Verletzungspech hat, dann ist es natürlich auch Pech. Aber da muss man sich auch vielleicht mal fragen, ob dann der Trainerstab beziehungsweise die medizinische Abteilung, ob die so das Quäntchen hat, was man halt braucht. Ne? Auch da gibt es ja durchaus Unterschiede.
Ja, definitiv. Das vielleicht sollten die mal, wie heißt sie nochmal, diese Ärztin, die auch so ein guten Twitter-Account hat. Ach, und
Doc Flynn.
Doc Flynn, ja. Dass genau, die noch keinen Posten hat in der NFL. Also zur Erklärung für alle, Doc Flynn ist eine Ärztin, ich glaube Orthopädin auch, kann das sein?
Ja, irgendwie, ich glaube Sport-OP-Chirurgin ist die, glaube ich. Also ist, glaube ich, auch Chirurgin.
Und die twittert immer sehr viel über die Verletzungen der NFL-Spieler, gerade während der Saison auch, wenn da was rauskommt oder wenn irgendwie was prognostiziert wird.
Auch live da, teilweise, auch ja, live auch im live. Spiel und sagt dann so, oh, okay, das könnte sowas sein und so weiter. Das ist schon nicht uninteressant.
Und sie liegt da auch häufig sehr gut, also sehr richtig, was dann so die Recovery-Zeit angeht etc. Ganz spannend. Lass uns abschließen die News mit vielleicht einer kleinen, wenn auch sehr heiklen Sache, die so ein bisschen untergegangen ist bei mir erst. Und zwar war das jetzt schon Anfang der Woche, hatte Matt Ryan in einem Interview seinen ehemaligen Offensive Coordinator Kyle Shanahan so ein bisschen kritisiert im Sinne von, er war nicht zufrieden mit dem Playcalling von Kyle Shanahan und führt den extreme Super Bowl Niederlage, dieses vor allen Dingen die letzten Spielzüge der Falcons auch auf das Playcalling von Kyle Shanahan zurück. Und hat mich überrascht, dass es einerseits Matt Ryan ist, der das sagt, der mit der Kritik rauskommt, weil vorher war es ja komplett ruhig. Niemand hat irgendwie versucht, die Schuld irgendjemandem zuzuschieben. Jetzt ist es eben Matt Ryan, der gesagt hat, Kyle Shanahans aggressives Playcalling hat dazu geführt, dass Matt Ryan relativ spät die Spielzüge angesagt bekommen hat ins Mikro, also ins Ohr sozusagen, und hatte dann wenig Zeit an der Line quasi den Spielzug noch zu verändern. Viele kennen wahrscheinlich noch diesen Dante Hightower Sack zum Beispiel oder auch der Sack von Trey Flowers, war es, glaube ich, der sie dann aus der Field Goal Range gebracht hat. Da sagt eben Matt Ryan, er hätte das gerne auch zu einem Laufspielzug umgewandelt, aber hatte einfach nicht mehr die Zeit, um das zu machen und musste dann den Spielzug so spielen.
Ja, also das finde ich ein bisschen schwierig. Also zum einen bin ich der Auffassung, wenn man das Gute von jemandem bejubelt, dann muss man auch zu dem Schlechten tun, was er tut. Also man kann nicht sagen, der hat so super schön aggressive Playcalls gemacht und sicherlich Atlanta auch irgendwo in den Super Bowl geführt. Also zumindest hat er sehr großen Teil daran.
Definitiv, ja.
Und ich finde das dann schwierig, dann, wenn es dann irgendwann schief läuft irgendwo, dann zu gucken, so okay, das ist seine Schuld, das ist nicht seine Schuld. Das ist sein Spielstil, ne? So hat er die Plays gecallt, die ganze Saison über, auch in den Super Bowl sind sie mit diesen Playcalls auch zu dieser Führung überhaupt erst gelangt. Und dann würde ich, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man dann so nitpicky, also so, wie heißt das auf Deutsch?
Ein bisschen,
Ja, ist auch egal. aber ich finde halt, man muss das, wenn man das Gute akzeptiert, dann muss man auch mit dem Schlechten leben. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig muss man ihm natürlich auch sagen, gut, Matt Ryan, du bist der Quarterback und wenn du irgendwie Probleme siehst, dass deine Protection nicht ordentlich gesichert ist und dass du dann eine Gefahr siehst, dann musst du entweder natürlich aus dem Play rauscallen. Wenn das nicht geht, hast du immer noch die Möglichkeit, die Flag zu nehmen für Delay of Game oder du nimmst einen Timeout. Also wenn man wirklich sagt, so ja, gerade bei dem Spielzug wollte ich das machen oder so, ja gut, ne? Im Nachhinein kann man das immer sagen, ne? Also wenn er das wirklich so gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch einen Timeout genommen.
Ja, das triffst du voll auf den Punkt. Sehe ich genauso. Hast du vollkommen recht. Ich fand es, wie gesagt, interessant, dass er es war, weil er ja eine sehr enge Beziehung auch hatte zu Kyle Shanahan. Es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das, keine Ahnung, Julio Jones oder Freeman oder, keine Ahnung, Jared aus der Defense irgendjemand anderes gesagt hätte. Aber so ist es. Jetzt ist es zumindest raus, worauf im Grunde genommen alle gewartet haben.
Ja.
Ja,
man hört ja immer wieder, dass Atlanta irgendwie den Super Bowl immer noch im Hinterkopf haben und dass das der Grund sein wird, warum sie in dieser Saison abstürzen quasi und dass das irgendwie in den Hinterkopf immer drin ist und sie halt behindern wird. Man wird sehen. Also ich glaube schon, dass sie die Professionalität haben, damit umzugehen. Aber ja, klar, damit muss man auch erstmal umgehen. Ich meine, man sieht ja bei Seattle die Interception von Malcolm Butler, die auch 2 Jahre später beschäftigt sie das Team noch, ne?
Ich glaube, Richard Sherman beschäftigt die immer noch.
Ja, auf jeden Fall.
Soweit zu den News. Es sei denn, du hast noch was, dir ist gerade noch was reingeflogen in den Postkasten sozusagen?
Nee, also ich bin soweit, durch.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, unser offenes Segment dann jetzt für euch. Also, ich nutze mal unsere freie Zeit in der NFL, kurz vor den Training Camps, bevor alle Teams die jeweiligen Training Camps aufnehmen, mit einer Sache, die mich jetzt schon wirklich lange, lange beschäftigt, über die ich gern auch sprechen würde. Und zwar ist das die Causa Colin Kaepernick. Mhm. Ich bin wirklich sehr... Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum Kaepernick immer noch keinen Job hat in der NFL. Ich habe mir noch viel Sachen angeguckt und Interviews und so weiter und so fort. Was für mich einfach so raussticht, ist, dass Kaepernick im letzten Jahr unter Beweis gestellt hat, dass er sich weiterentwickelt hat als Quarterback, also wirklich auch diese klassische Pocket Passing wirklich gut beherrscht. Und die letzte Saison abgeschlossen hat mit über 2000 Yards, einem Rating von 90, 16 Touchdowns bei 4 Interceptions und war, glaube ich, mit knapp 500 Yards Rushing auch einer der Rushing-Leader bei den 49ers. Mhm. Und hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gespielt und kriegt keinen Job. Und ich kann einfach nur zu dem Schluss kommen für mich, dass er von den Teams, außen vor gelassen wird aufgrund seines Aktivismus, den er gezeigt hat und auch seiner Statements, die er geliefert hat, die ich voll und ganz nachvollziehe und unterstreichen würde auch. Und er deswegen einfach von der Liga außen vor gelassen wird.
Ja, wie hast du so schön geblackballed, ne?
Ja.
Also ich tendiere auch immer mehr dazu. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, weil halt irgendwie habe ich das Gefühl, uns fehlen noch so ein paar Informationen. Wir wissen nicht, ob er überhaupt spielen will. Ich meine, das hat er, glaube ich, selber noch nicht so deutlich bis jetzt gesagt.
Leider hat er noch gar nicht sich geäußert.
Genau. Das ist alles ein bisschen schwierig, wenn man so von außen davor schaut, ne? Aber man hat schon so, ich glaube, der Konsens, es gibt keinen Konsens bei den ganzen Analysten, ne? Es ist zwiegespalten. Die einen sagen, ja, okay, es liegt daran, dass er einfach nicht gut genug ist für eine Starting-QB-Rolle. Gut, der Zug ist auch einfach abgefahren. Also jetzt wird nicht noch irgendwie Colin Kaepernick als Starter irgendwo gesigned, halt maximal als Backup. Mhm. Und dann gibt's die Argumente, ja gut, als Backup muss man sich unterordnen, man soll eben gerade nicht laut sein, man muss auch in der Lage sein, das System quasi weiterführen zu können von dem Quarterback, den man vertritt. Und so, das sind so die Argumente, die dann dagegen sprechen, dass es wirklich an seinen an seinem Aktivismus liegt, den er betreibt, was dafür spricht. Ja, also ja.
Es ist halt interessant, selbst wenn er, ich kann mir schon vorstellen, dass er als Backup sich auch definitiv unterordnen könnte. Und wenn ich mir einfach angucke, Mike Glennon, Brian Hoyer, Josh McCown, Geno Smith, Nick Foles, Matt Barkley, Case Keenum, Chase Daniel, Ryan Fitzpatrick, Landry Jones, Mark Sanchez und so weiter und so fort haben alle einen neuen Job bekommen. Und ich glaube, zuletzt, wer war das nochmal? Gut, das ist ein typischer Camp-Arm. Hier Dan Orlovsky, genau, der von den Rams gesigned wurde. Ich glaube, Dan Orlovsky hat vielleicht in seiner Karriere 16 Passversuche.
Naja.
Und klar, der wird wahrscheinlich nicht im 53-Mann-Kader sein, aber wenn ich mir diesen Namen angucke, ist Colin Kaepernick halt ganz oben auf der Liste. Mhm. Also
meines Erachtens sind auch von den Quarterbacks, die du gerade vorgelesen hast, vielleicht zwei besser.
Also es gibt Mike Glennon, Brian Hoyer und Josh McCown, die wahrscheinlich Starter sein können oder werden.
Da hatte ich Kaepernick stärker als die drei. Also
genau.
Davon gehe ich schon aus.
Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass er da so außen vor gelassen wird. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass die Teams einfach Angst haben, ihn unter Vertrag zu nehmen, was ich nicht nachvollziehen kann.
Ja. Ich tendiere im Großen und Ganzen auch dazu. Also ich habe ja auch schon mal die verteidigende Seite quasi eingenommen. Das lag bei mir dann aber auch weniger an der Überzeugung, mehr daran, dass ich versuche zu verstehen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt als Erklärung. Aber ja, es wirkt einfach wirklich so, als ob er mehr oder weniger geschasst wird. Ne? Also
ja, was wirklich sehr, sehr schade wäre, weil er auch, weil man ihn auch gerne spielen sieht einfach, weil er einfach einfach ein guter Quarterback ist, der viel macht, der auch aus unweglosen Situationen noch was rausholen kann und der jedem Team, das bisher einen Quarterback gesigned hat, mehr geben könnte und würde, in meinen Augen. Und gerade auch auf dem Hintergrund der OJ-Doku, die wir auch schon vor 2-3 Wochen angepriesen hatten, ist es extrem, finde ich, dass die Liga immer noch nichts gelernt hat und im Grunde genommen weiterhin, naja, ihre nach außen hin im Grunde genommen nichts haben will, was irgendwie
kontrovers ist, ne?
Kontrovers ist, was ein bisschen gegen das allgemeine Wohlbefinden geht und man eben quasi aus diesem Safe Spot nicht rausrutschen will und deswegen Colin Kaepernick einfach unter den Teppich kehren will.
Ja, ich meine, die Liga, das auch da haben wir, glaube ich, am Donnerstag drüber geredet. Das hattest du gesagt, dass mit der Michael Vick Geschichte, ich glaube 2008 war das, ist das richtig?
Ja, ich glaube schon.
Dass dann die Liga angefangen hat, irgendwie sich ganz medienwirksam für, also kurz zur Erklärung, Michael Vick war damals mehr oder weniger ein riesiger Star in der Liga, war bei den Falcons, glaube ich sogar, ne?
Ja, richtig? Der war ja bei den Falcons, der war im Grunde genommen der Superstar der Liga.
Genau. Und der ist dann ins Kittchen gewandert, weil er illegale Hundekämpfe quasi organisiert hat. Also nicht nur daran teilgenommen hat, sondern die wohl auch organisiert hat. Also ganz kenne ich die Geschichte nicht.
Also er hat sogar nicht nur die Hundekämpfe organisiert, er hatte irgendwo ganz im Wald versteckt so ein Riesenareal, auf dem der die Kampfhunde gehalten hat, die dann gerettet werden mussten. Und man hat da ganz viele Hundeleichen gefunden, Hunde, die angekettet waren. Und also ganz, ganz skurrile Sache.
Ganz dafür schlimm. Ist er dann ja auch ins Gefängnis gewandert, also wurde dann auch zivilrechtlich, beziehungsweise wurde halt verklagt und ist halt eingefahren ins Kittchen. Und daraufhin hattest du gesagt, hätte die NFL damals auch so eine medienwirksame Tierschutzkampagne quasi gestartet, ne?
Ja, und man hat halt Sachen unterstützt halt mit Geld. Und interessant war, als Michael Vick draußen war, wurde er direkt wieder, hat er wieder einen neuen Job bekommen.
Ja, das stimmt.
Und hat er dann nochmal erfolgreiche Jahre bei den Eagles gehabt. Also extrem. Also er, Colin Kaepernick hat weder jemanden Leid zugefügt, noch hat er irgendwie weiß ich nicht, gegen das Gesetz verstoßen. Er hat halt einfach nur seine Stimme erhoben. Und das reicht aus, um ihn für immer so aus der Liga fernzuhalten. Wobei eben andere Leute, die wirklich schlimme Sachen gemacht haben, immer wieder eine zweite und dritte Chance bekommen.
Ja, naja, wie wir es ja eben mit Zeke Elliott hatten. Ne? Da war dann ja auch die Geschichte, als dann, Gott, wie hieß nochmal der Running Back von Baltimore? Ray Wise war das, ne? Ja, genau, Ray Wise. Der ja seine Freundin quasi mit einem Schlag K.O. gehauen hat und sie dann irgendwie in sein Hotelzimmer geschlört, gezogen hat. Auch das ist ja quasi nur, hat ja auch nur zu so einem Aufschrei geführt, weil es davon ein Video gab, das dann irgendwie später noch veröffentlicht wurde von TMZ, denke ich mal, bitte passend TMZ. Und dann hat ja die NFL auch so eine häusliche Gewalt-Kampagne quasi gestartet. Deswegen sagte ich eben auch No More. Ne? Das war dann so irgendwie ganz viele Spieler, die dann so mit betretener Miene dann gefilmt wurden und gesagt haben, no more, no more, no more, keine häusliche Gewalt mehr. Und jetzt ist die Geschichte schon irgendwie wieder 3-4 Jahre her und man sieht, okay, häusliche Gewalt ist nach wie vor bei weitem kein Karrierekiller für Footballspieler. Ne? Also das ist wirkt halt schon immer so bei diesen ganzen Geschichten, dass die NFL da nicht wirklich Prinzipien hat, sondern einfach das tut, was der öffentlichen Meinung am besten gefällt.
Ja, klar. Also das kann man halt besser verkaufen jetzt, wenn man irgendwie sagt, so ja, der ist jetzt geläutert, so nach dem Motto. Der hat sich irgendwie entschuldigt, hat irgendwie geweint und hat sich bei seiner Mama entschuldigt, dass er ihr so viel Kummer bereitet hat und dann darf er wieder spielen. Wohingegen jemand, der sagt, irgendwie, wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft, das ist dann irgendwie so ein No-Go und der ist raus. Also ich bin wirklich sehr erstaunt und würde mich sehr, wirklich sehr, sehr freuen, wenn irgendein Team ihn zumindest, auch wenn er nicht vielleicht dann in der Saison spielt, aber irgendwie unter Vertrag nimmt, einfach um zu zeigen, okay, wir uns macht das nichts, wir können damit umgehen, wir stellen uns dem Ganzen. Das würde mich sehr freuen irgendwie.
Ja, ich finde es auch gut. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch passiert. Also ich glaube, es könnte noch passieren, dass sich natürlich ein Quarterback verletzt und dann halt so eine wichtige, also eine gefährliche Situation quasi auftaucht. Irgendwie im Training Camp oder jetzt meinetwegen im September oder so. Nehmen wir zum Beispiel Seattle. Ja, man könnte sich vorstellen, Russell Wilson verstaucht sich den Enkel, den Knöchel oder so. Und die bräuchten halt für einen Monat irgendwie einen Ersatzspieler. Und Boykin ist, glaube ich, der Backup-QB von denen. Ne? Den haben sie, glaube ich, im letzten Jahr gedraftet. Und der hat überhaupt nicht überzeugt. Und dann, wenn dann so eine Situation auftaucht, dass man sagt so, hey, Colin, komm noch mal vorbei, du warst doch eh schon mal bei uns oder so. Versucht das so ein bisschen zu retten, damit wir nicht irgendwie komplett aus dem Playoff-Race rausfliegen oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber so insgesamt glaube ich nicht, dass da jetzt noch unbedingt was passiert.
Ja, traurig, aber wahr.
Ja, das ist es. Das ist es. Also es ist halt, ja, das habe ich auch am Donnerstag gesagt, du hast die NFL, das sind 32 Besitzer. Zu 90% sind sie weiß, Milliardäre und über 70, ne? Und diese Art Mensch ist in der Regel nicht unbedingt eine Art Mensch, die bekannt ist für Aktivismus, ne?
Nee, das stimmt.
Ja, ist schon ein bisschen schade. Irgendwie, ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Ich hoffe es.
Ja, ich habe auch noch so einen kleinen Punkt, den ich mal so anbringen wollte. Und zwar, welchen nehme ich denn jetzt? okay, reden wir über Last Chance You, die Serie auf Netflix. Ja. Die ist jetzt am Freitag, glaube ich, gedroppt. Ich glaube, du hattest gesagt vorher auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also mir ist auf jeden Fall am Freitag so richtig untergekommen. Und ich habe die ersten beiden Folgen jetzt gesehen und ich bin wieder voll drin. Also ich bin aber auch so ein Sucker für solche Serien. beziehungsweise, ja, Dokumentation. Ja, so eine Halbserie, Halbdokumentation, wenn man so will. Ne? Ja. Ist es einfach echt toll. Also man ist da emotional, fiebert man da mit und man hält auch einfach zu den Spielern da, die da in dem Community College in East Mississippi, oder? Ja, East Mississippi, genau, halt nochmal ihre zweite Chance kriegen. Gleichzeitig auch ein bisschen schwierig, weil da auch wirklich Leute sind, die mit, ich glaube, einer wurde angeklagt wegen bewaffnetem Diebstahl, also Einbruch, bewaffneter Einbruch, das war's. Und es gab so auch Domestic Violence-Geschichten und so weiter. Das ist natürlich alles schon fraglich. Finde ich auch ein bisschen schade, dass die Serie das nur ganz kurz anreißt und gar nicht darauf eingeht, ob das jetzt irgendwie stimmte oder nicht. Es wird immer nur so gesagt, okay, es gab die Anschuldigung, aber es wird halt nicht weiter geguckt, ob es irgendwie stimmt oder nicht. Das ist, das finde ich da schon ein bisschen fraglich bei der Serie. Aber insgesamt ist das natürlich schön, dieses zweite Chance kriegen und man kämpft, um zu überleben und so. Das ist natürlich auch einfach ein Programm, das einfach gut funktioniert, ne?
Ja, es funktioniert sehr gut. Ich bin immer so ein bisschen irritiert von dem Coach, dem Head Coach,
ja,
der auch sehr polarisierend ist.
Ja.
Und hab da immer so ein bisschen Probleme, dem zuzugucken. Aber insgesamt, was ich sehr beeindruckend finde, ist diese Beraterin, beziehungsweise die
Frau,
die
Academic Advisor oder so, ist
genau,
der Titel, glaube ich, ne?
Ja. Die wirklich kämpfen muss, dass die Leute mal ihre Hausaufgaben machen, dass sie irgendwie auch mal in die Schule, also in die Unterrichtskurse gehen. Und wie gesagt, einfach finde ich so der unsung Hero ist von diesem Football-Team, weil sie irgendwie dafür sorgt, dass die Leute überhaupt Football spielen dürfen, weil auch da ist es natürlich so, ob Last Chance You oder nicht, sie müssen halt ihre Kurse besuchen, um spielen zu dürfen.
Ja, und ich glaube, sie müssen auch einen Notenschnitt von, ich glaube sogar 2-0 oder so, oder schon auf jeden Fall einen ziemlich hohen Notendurchschnitt irgendwie halten, damit sie überhaupt eligible sind, um Football zu spielen. Ne?
Ich weiß jetzt gar nicht von der letzten, das wäre mal interessant zu wissen, ob von den letzten
genau, das habe ich auch schon gefragt, ja, ob da jemand gedraftet wurde quasi, oder
ja, beziehungsweise, ja, oder ob irgendwie jemand zumindest vielleicht auch irgendwo anders im Ausland ein Angebot bekommen hat oder vielleicht in Kanada oder sowas. Das wäre mal interessant zu wissen.
Ja, könnte man mal recherchieren. Ja, aber die, genau die du meintest, die Academic Advisorin, die erinnert mich irgendwie so unheimlich an die Frau von dem Coach bei Friday Night Lights.
Ja, das habe ich auch schon gedacht.
Irgendwie so optisch zum einen auch, aber auch, weil die so, ja, irgendwie so eine gute Seele irgendwie ist, ne? Und das ist ja auch die Rolle bei Friday Night Lights, das ist ja auch so ein bisschen so, ne?
Ist sie nicht, bei Friday Night Lights hat die doch auch den Posten mal irgendwann inne, oder?
Hat die auch so einen Counseling-Posten? Ja, ja, stimmt, ja. Die ist auch irgendwie Psychologin oder so, oder hat Psychologie studiert oder so und ist so ein Counselor oder so. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, genau, was du meintest mit dem Head Coach, das wurde am Anfang in der ersten Staffel, glaube ich, auch nochmal beleuchtet. Der hat wohl richtig viel Ärger bekommen in seiner Community wegen seiner Sprache, weil er halt so unheimlich viel fluchen würde und so eine, ja, dirty Language quasi hat. Und ich glaube, der hat jetzt in dieser in diesen ersten beiden Folgen, glaube ich, auch erst ein- oder zweimal Fuck gesagt oder so, oder Ass oder so, glaube ich. Und da hat er sich wohl sehr gewandelt und ist da jetzt ein anderer, ja, oh gut, ein anderer Mensch bestimmt nicht, aber er nutzt eine andere Sprache. Und das fand ich auch insgesamt, ich finde das immer wieder erstaunlich in den USA, dass Fluchen so wirklich absolut nicht toleriert wird. Das, ich finde das immer, das verwundert mich immer wieder aus Neu, weil ich mir so denke, so, pff, ja, gut, ne, okay, Fluchen ist da irgendwie mit dabei oder so. Ich meine, wie oft sage ich selber mal Fuck oder so, ne? Das ist ja, ja, wundert mich immer wieder. Also da bin ich etwas, ja, verwundert.
Nee, aber auf jeden Fall können wir nur empfehlen, Last Chance U bei Netflix, wirklich sehr gut. Ich habe es nur nicht angefangen, weil ich jetzt noch OJ zu Ende gucken musste, komplett, aber werde ich auf jeden Fall auch schauen. Und für alle, die Interesse haben oder es auch schon gesehen haben, die erste Staffel
rein. Auf jeden Fall deutlich besser als All or Nothing. Also das kann man ohne Zweifel behaupten.
Definitiv, ja. Das finde ich auch. Ja, dann sind wir schon wieder beim Ende angelangt, habe ich den Eindruck?
Ja, könnte man so sagen. Ich meine, diesmal sind wir ein bisschen kürzer dann, aber ist ja auch so die klassische Podcast-Länge dann, ne?
Ja.
So bei 40 Minuten.
Jetzt werde ich, in den kommenden, ich glaube, bis zum nächsten Wochenende haben dann auch alle Teams das Training Camp eröffnet.
Genau, ja. Ja, diese Woche starten die Training Camps.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch wieder mehr zu berichten. Und wie gesagt, dann gibt es schon bald die ersten Preseason-Spiele. Ich glaube, das Hall of Fame-Game ist schon in ein paar Wochen, ne?
Das müsste das nicht sogar schon, hatte in zwei Wochen müsste das sein, oder?
Wow, also haben wir in zwei Wochen schon das erste, wenn auch nur Testspiel, aber das erste offizielle Spiel der neuen Saison.
Genau, ja, und es ist ja auch so, auch ne, Preseason, also bei mir ist es immer so, nach dem ersten Preseason-Wochenende habe ich wieder keinen Bock auf Preseason-Spiele. Aber
man guckt sich trotzdem.
Ja, der Schmacht nach Football ist halt einfach im Moment einfach echt noch da, ne?
Ja.
Ja, Football is coming.
Football is coming. In diesem Sinne, vielen Dank allen, die uns zuhören und bei uns sind und uns folgen, bewerten etc. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche und dann hören wir uns am kommenden Sonntag wieder.
Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao.